ihr Lieben. Ich möchte heute Morgen mit einer These beginnen. Ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmt, aber es ist meine Erfahrung. Und ich glaube, dass sie richtig ist. Und dann wollen wir ins Wort Gottes hineinschauen, um ein spezielles Thema, das doch sehr unterschiedlich gesehen wird, heute Morgen zu betrachten. Und ich möchte auch heute Morgen ein Bibelstudium mit uns machen. Meine These ist folgende: Jeder von euch hat seine eigene Theologie. Denn es gibt heute so viele Publikationen, so viele Konferenzen, Seminare, Bücher, Schriften, dass jeder von uns in der Lage ist, in diesen Fundus hineinzugreifen und sich herauszuholen, was er will, und sich seine Theologie zusammenzustellen, wie er will. Je nach Neigung. All diese Theologien werden natürlich auch gespickt sein mit Schriftstellen. Und das hatten wir schon mal. Mit Schriftstellen kann man fast alles beweisen. Und so ist es heute nicht so einfach, in Gemeinde, im Gemeindeleben zu lehren und eine Einheit in der Gemeinde herzustellen, dadurch beziehungsweise zu erzeugen, die aufgrund des Wortes Gottes ist. Es gibt heute so viele verschiedene Dinge, unterschiedliche Dinge, die in sich selbst sogar widersprüchlich sind. Und ich behaupte, nicht jeder ist in der Lage, das zu unterscheiden. Denn das Unterscheidungsvermögen kommt nicht daher, dass wir viele Bücher gelesen haben, sondern dass wir uns vor allen Dingen mit einem Buch intensiv auseinandergesetzt haben. Und das ist Gottes Wort. Und zwar in der Tiefe. Und ich behaupte weiter, dass das nicht gelernt wird in wenigen Monaten und auch noch nicht in ein, zwei oder drei Jahren. Sondern dass wirkliches Unterscheidungsvermögen länger braucht und dass die Beschäftigung mit Gottes Wort eine Konstanz braucht, die nicht ständig von irgendwelchen Lehren begleitet sein sollte, sondern dass jeder Christ über verschiedene Themen auch selbst forschen muss, wenn er ein klares Verständnis bekommen will, was tatsächlich an biblischer Dogmatik in Bezug auf ein bestimmtes Thema ausgesagt ist. So, das ist ein gewisser Konflikt, mit dem sich heute Gemeinde sehr stark auseinandersetzen muss. Das wird normalerweise gar nicht so wahrgenommen, aber das ist so. Zu meiner Zeit, als ich zum Glauben kam, gab es ein paar wenige Bücher. Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch, das Kreuz und die Messerhelden gab es. Dann gab es noch ein paar theologische Bücher. Und dann hat es schon bald wieder aufgehört. Das heißt, die ganze Lehre, das Teaching in einer Gemeinde, ging von den Lehrern der Gemeinde aus. Und so war auch eine stärkere Einheit der Lehre in einer Gemeinde zu finden, weil man sich stärker an den Lehrern orientiert hat, die Gott in die Gemeinde gesetzt hat. Das ist heute nicht mehr so. Wenn du heute mit dem, was du dir an Theologie angeeignet hast, in den Reihen sitzt und es kommt von vorne, vom Pastor, von einem Lehrer oder wer halt eben vorne spricht, etwas, was nicht in dein Konzept passt, liegt etwas quer. Ein Konflikt entsteht. Dennoch glaube ich, dass es ganz wichtig ist, auch in dieser heutigen Zeit mit einem solchen Pluralismus neu wertzuschätzen und wertzuachten, welche Begabungen, welche Berufungen Gott in Gemeinde gesetzt hat. Und sich nicht alle Lehre von außerhalb zu holen und dann zu meinen, das ist es. Das ist es. Ich möchte heute ein Thema mit euch teilen, das auch in dieser Kontroverse sehr stark ist, nämlich das Thema Leid und Tod, mit dem wir uns ja gerade in letzter Zeit sehr stark auseinandersetzen. Wir hatten 4 Todesfälle in der Gemeinde innerhalb einer Woche, das heißt 3 Todesfälle direkt in der Gemeinde. Ihr Mästers ist mit 58 Jahren an den Folgen ihres Krebsleidens gestorben. Lasst es mal so stehen, theologisiert es nicht gleich wieder. Natürlich kann man da auch ganz andere Gedanken hineinlegen, man kann das weit diskutieren. Faktum ist es, an den Folgen ihres Krebsleidens. Und dann ist die 84-jährige Rosa Sander gestorben. Sie kam ins Krankenhaus mit viel Wasser und einige Tage später war sie verstorben. Und schließlich, während wir Irmi beerdigt haben, während wir Irmi beerdigt haben, ist die Ursula Eichinger verstorben. Mit 87 Jahren, schon des Lebens satt. Aber Faktum ist, die Leute sind gestorben. Und dann hatten wir vor drei Wochen, diesen Tag für Leiter hier. Und während wir beim Mittagessen sitzen, bekomme ich einen Anruf von meiner Frau. Und dann sagt sie, ich habe überlegt, ob ich dich anrufen soll, weil es ist heute Konferenz. Aber ich muss es dir sagen, es ist etwas Schlimmes passiert. Dann sage ich, bitte, was ist passiert? Ja, etwas sehr Schlimmes. Ich sage, jetzt raus mit der Sprache, der Chris ist tot. Sage ich, welcher Chris ist tot? Ja, der Chris von der Silvia. Silvia ist meine Schwester und ihr 10-jähriger Sohn ist tödlich verunglückt. Ist mit seinem Kettcar eine Vorfahrtsstraße hat er überquert, nicht geachtet. Ein Auto kam in der 30er-Zone und nimmt den 10-jährigen Jungen mit. Und einige Stunden später stirbt er an seinen Verletzungen. Das war der 4. Tote in dieser Woche. Übrigens, die letzte Beerdigung ist jetzt kommenden Donnerstag, ist die Beisetzung von der Ursula Eichinger im alten Friedhof in Kolbermoor. Ich habe mich meinen Lebtag noch nicht innerhalb so kurzer Zeit so stark mit diesen Dingen befassen müssen, wie jetzt bei diesem Mal. Okay, so in diese Themenrichtung wird es jetzt gehen heute Morgen und ich brauche auch ein bisschen Zeit dazu. In diesem Sommer war ich eines Tages in Bad Feilenbach auf dem Friedhof, wo wir vor 4 Jahren den Richard Esters beerdigt hatten. Ich wusste natürlich nicht, dass wir einige Monate später jetzt seine Frau dort auch beerdigen werden. Ja. Und ich stand dort an diesem Grasfeld, und es ist eine anonyme Bestattung gewesen, und ich stand dort und ich wusste ungefähr, wo das damals noch war und da darf er nichts hingelegt werden und es ist nichts. Und ich habe mir einfach ein bisschen Zeit genommen und ging dann anschließend durch die Gräber rein mit den Grabsteinen, mit den Kreuzen und so weiter. Und in diesem Friedhof hat fast jeder Grabstein ein Bild des Verstorbenen. Ich weiß nicht, ob das sonst üblich ist, aber da ist es üblich. Ja. Auf jedem Kreuz und auf jedem Grabstein war das Bild des Verstorbenen zu sehen. Und das habe ich mir dann angeguckt, habe mir vielleicht eine halbe Stunde Zeit genommen. Und natürlich auch gelesen, die Geburtstage und die Sterbetage dieser Leute. Und ganz auffällig war, bei weitem waren das nicht nur alte Leute, die im hohen Alter verstorben sind, sondern auch viele, die schon in jungen Jahren oder im mittleren Alter zu Tode kamen. Dort lagen Kinder beerdigt, wie jetzt unser Chris dort beerdigt wurde. Es gab Jugendliche, es gab junge Männer und es gab jüngere Frauen. Das ging durch alle Altersschichten hindurch. Nicht nur in diesem Friedhof, sondern in jedem Friedhof findest du das. Es ist also ganz offensichtlich, das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Menschen leiden und sterben. Auch Christen. Hier gibt es schon das erste Spannungsfeld. Auch Christen sind in das hineingenommen. Im Psalm 90 heißt es, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich weise werde. Das ist etwas, lese ich ganz oft bei Beerdigungen. Aber ich empfinde sehr stark, dass das mitten hinein muss, auch in die Gemeinde. Und nicht nur hinausgeschoben auf den Friedhof. Das ist, was David betet und im Psalm 39 betet er etwas Ähnliches. Da sagt er, tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. David sah natürlich viele Leute sterben in seinem Umfeld und er kannte natürlich auch, dass er selbst ebenfalls sterblich ist und sterben würde. Aber er schob den Gedanken an den Tod, an sein Sterben und an die ganze Hinfälligkeit des Menschen nicht beiseite, sondern er wusste ganz genau und hat es integriert in sein Leben, dass er sein Leben nur im Hinblick auf sein Sterben angemessen leben kann. Und von daher war das ein Thema für ihn, lange bevor er den Tod sah. Die Macht des Todes, ihr Lieben, ist allgemein. Und die Bibel bezeichnet den Tod als einen Feind, ja den letzten Feind, der weggetan wird. Eines Tages wird auch dieser Feind beseitigt sein. Aber der Tod betrifft seit Adam ohne Ausnahme jeden Menschen. Jeder wird sterben. In Jesaja 53 und an vielen anderen Stellen im Alten und im Neuen Testament heißt es von Jesus: Fürwahr, unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unseren Tod hat er auf sich genommen. Dennoch werden wir alle sterben. Ohne Ausnahme, falls der Herr nicht vorher wiederkommt. Ist doch erstaunlich, oder? Obwohl die Schrift hier sagt, das hat er schon getragen, werden wir dennoch sterben. Obwohl er unseren Tod schon auf sich genommen hat und darin auch alle unsere Krankheiten, müssen wir dennoch sterben. Gibt es jemanden, der das bezweifelt? Niemand. Es gibt Lehren, die das sagen. Ich habe das auch mal gehört in meiner geistlichen Jugend, dass wir eigentlich gar nicht mehr sterben müssten, wenn wir das im Glauben erfassen könnten. Kommenden Mittwoch wird es in Miesbach wieder einen Abend geben, einen evangelistischen Abend mit dem Thema: Warum lässt Gott es zu? Warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott Unglück zu? Warum lässt Gott das Böse zu? Aber heute Morgen geht es mir nicht um diese Thematik, warum Gott es zulässt. Allerdings wollen wir heute einmal über die Tatsache des Leids, von Schmerz und von Tod uns ein Stück weit auseinandersetzen. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken. Und nicht nur eben Lehren gelesen zu haben, die unserem Bedürfnis nach unserem eigenen Wohlergehen auch irgendwo entsprechen und entgegenkommen. Ich möchte einige Denkanstöße geben und ihr müsst weiterdenken hier. Denkanstöße. Auch wenn manche oder vielleicht eines ist ein Themenbereich von Theologie, wenn es da eine Theologie gibt, eine westliche Theologie, auf dem Hintergrund unserer Wohlstands- und Leidensvermeidungsgesellschaft, wenn die etwas anderes sagt. Aber Leid, Schmerz und auch der Tod gehören zu unserer Existenz dazu und sind Teil unseres Lebens, auch für uns als Christen. Das Thema heute Morgen habe ich überschrieben mit einem Wort, das heißt: In welcher Zeit leben wir eigentlich? In welcher Zeit leben wir eigentlich? In welcher Zeit leben wir als Christen, als Gläubige? Und was bedeutet das für uns, für unseren Glauben? Und wenn ich die Frage so formuliere, dann geht es mir dabei nicht um den Zeitgeist, wie er heute vorherrscht, oder um gewisse Zeitströmungen, auch nicht um die ganze gesellschaftliche Entwicklung mit ihrer Vielfalt und dieser Pluralität, wie wir sie heute haben, oder den rasanten Verfall von Werten und die damit einhergehende Auflösung von Moral und Standards, die wir überall wahrnehmen. Das können wir ja sehen, wir stecken ja da mittendrin. Das sind wichtige Themen, die lassen uns nicht unberührt, aber das ist nicht unser Thema heute Morgen. Es geht mir auch nicht um eine Epoche im Weltgeschehen, wenn wir nach der Zeit fragen, in der wir eigentlich leben. Oder um die uns umgebende Kultur. Wir sind übrigens ein Teil dieser Kultur als Christen. Mit vielen Subkulturen, auch christliche Subkulturen, gibt es eine ganze Menge. Und diesen starken, sich immer weiter entwickelten Individualismus, der da ist und auch die Gemeinde bedrängt heute, weil auch viele Christen davon enorm beeinflusst sind. Und mir geht es noch nicht einmal um den Aspekt der Endzeit, in der wir ganz bestimmt sind. Mit ihren Ereignissen und Abläufen, die Gottes Wort ja sehr, sehr ausführlich auch beschreibt. Sondern es geht mir um etwas viel Zentraleres in dem Ganzen. Nämlich um das Wesen der Zeit, in der wir leben. Und um eine Standortbestimmung, wie es uns darin geht, wie wir in dieser Zeit leben. Das heißt, in einer Zeitspanne, in einer ganz bestimmten Zeitspanne. Und zwar in dieser Zeitspanne von der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Das ist ja jetzt eine Zeitspanne, die hält ja schon eine ganze Weile an. Und das ist die Zeit, um die es mir geht. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Und diese Zeit ist eine Zwischenzeit. Das ist ganz wichtig. Das ist noch nicht das Endgültige. Es ist eine Zwischenzeit, ein Zwischenstadium, in dem wir heute leben. Und in dieser Zeit lebten auch schon die Christen der ersten Jahrhunderte. In dieser Zeit, in dieserselben Zeit, lebten die Christen des Mittelalters und auch der Neuzeit. Und in dieserselben Zeit, in dieser Zwischenzeit, leben auch die Christen der Moderne und der Postmoderne. Oder vielleicht der Postpostmoderne, wie manche sagen, dass wir da heute schon leben. Ja. Aber was für eine Zeit ist das? In welchem Zustand befindet sich die Welt und ihre Bewohner in dieser Zeit? Und auch die Christen, die sind nämlich hier nicht ausgenommen. Welche Merkmale sind typisch für diese Zeit? Und auf was weisen diese typischen Zeichen hin? Und was bedeutet das für uns und für unser Glaubensleben? Also worauf wir bauen und was wir glauben. Ich bin überzeugt, es ist sehr, sehr entscheidend für das, was du glaubst, dass du erkennst, in welcher Zeit du lebst und du diese Zeit einordnen kannst und hier einen Überblick hast und nicht nur von der Zeit hin und her geworfen bist. Es wird erheblichen Einfluss auf das haben, was du glaubst und damit auch von was du getragen wirst, was dich trägt. Nun, das Erste oder das Wichtigste vielleicht, ein wesentliches Merkmal dieser Zwischenzeit und dieser Periode ist, wir leben in einer Zeit und in einer Welt, die alles andere als vollkommen ist. Alles andere als vollkommen. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Hier spricht es von dem äußeren Menschen, der sich aufreiben kann auch. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Über den zweiten sprechen wir immer wieder, sehr häufig. Aber mein Schwergewicht heute Morgen liegt auf dem Äußeren, auf dem, was vergänglich ist, der äußere Mensch, der sich auch aufreibt und der aufgerieben wird, den gibt es. Der steht genauso fest und da, wie der Innere, der erneuert wird. Der Äußere löst sich deswegen nicht automatisch auf. In Römer 8, wer seine Bibel hat, kann mitlesen, ab Vers 18 heißt es, sagt der Apostel Paulus, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, also, es gibt Leiden in der jetzigen Zeit, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung, passt gut auf, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir leben in einer Schöpfung und sind Teil einer Schöpfung, die vergänglich ist. Das muss man mit festhalten, wenn wir ein ganzes Bild wollen über das, in welcher Zeit wir leben und was es bedeutet, als Christen in dieser Zeit zu leben. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Jetzt geht's weiter. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Bis jetzt. Mittlerweile sind wieder 2000 Jahre vergangen und es hat sich daran nichts geändert. Bis jetzt. Und jetzt geht's weiter. Und das gilt uns. Nicht allein aber sie, mit Ausnahme der Christen, nein, nein, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Ich möchte es nochmal etwas anders lesen, das ist aber gemeint damit. Nicht aber sie selbst ist der Vergänglichkeit unterworfen, sondern auch wir selbst, obwohl wir die Gabe des Geistes, die Erstlingsgabe des Geistes haben. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und der Geist Gottes lebt in uns. Dennoch ist dieser Körper vergänglich. Dieser Körper bleibt nicht. Er ist genauso der Vergänglichkeit unterworfen, obwohl Gott, obwohl der Geist Gottes in uns lebt, als Erstlingsgabe dessen, was noch kommen wird, was aber jetzt noch nicht verwirklicht ist. Und auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das muss man in Ruhe einmal lesen, was hier eigentlich steht. Allein von diesen Dingen her würden einige Theologien in sich zusammenfallen, wenn man das ernst nehmen würde. Das heißt, wenn wir den Text als Ganzes betrachten, es fehlt also noch etwas. Da ist etwas noch nicht ganz komplett und noch nicht wirklich vollständig. Hier geht es um Dinge, die wir noch erwarten, die noch gar nicht in Kraft sind, die sich noch gar nicht in der Art und Weise ereignen, weil die endgültige Erfüllung noch in der Zukunft liegt. Nämlich die vollständige Erlösung unseres Leibes. Alles das, was der Vergänglichkeit unterworfen ist. Es geht weiter. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Hoffnung hat immer mit Zukünftigem zu tun. Das ist nicht das, was jetzt da ist, sondern was zukünftig kommt. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Das heißt, das sind Dinge, die kommen erst noch und sind noch nicht in ihrer vollen Wirksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt es aufnehmen heute Morgen. Das ist nicht, was ich sage, das ist, was Gottes Wort sagt. Egal, welche Lehren es gibt. Aber das ist das, was hier steht. Eine Hoffnung aber, schreibt Paulus, die gesehen wird, die jetzt schon greifbar ist, die man jetzt schon sieht, wo die Dinge schon erfüllt sind, ist doch keine Hoffnung. Ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Logisch, wenn ich etwas sehe, dann brauche ich nichts mehr hoffen. Es ist schon da. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. So warten wir mit Ausharren. Und hier öffnet sich auf einmal eine Tür, dass wir gar nicht gezwungen sind, vorschnell alles hineinzubringen in diese Zeit, was in dieser Form von Gott noch gar nicht unbedingt so vorgesehen ist. Sondern wir dürfen gelassen sein, selbst wenn sich noch nicht alles verwirklicht hat. Und hier sehe ich einen Punkt, dass enorm viele Christen, gerade in unseren Kreisen, unter Druck sind, unter einem Glaubensdruck etwas haben zu müssen. Vielleicht auch mit der Angst verbunden, dann als ungläubig zu gelten, wenn sie es nicht haben. Was noch gar nicht in voller Wirksamkeit in diese Zeit hineingehört. Sondern erst dann kommt, wenn der Herr wiederkommt und die Vollendung der Dinge ihren Lauf nimmt. Okay, ihr spürt schon, in welche Richtung das jetzt geht heute Morgen. Es gibt also Dinge, die wir als Gläubige in dieser Zeit noch nicht sehen. Obwohl sie uns zugesagt sind, obwohl sie uns versprochen sind, die Verheißungen Gottes, und obwohl sie tatsächlich schon unser Eigentum sind. Sie sind schon unser Eigentum, sie gehören uns schon. Es ist uns schon alles zugesagt, es ist schon unseres. Aber da gibt es, und jetzt komme ich nochmal auf den Text zurück, so sagt Paulus, trotz der Erlösung, in der wir stehen, immer noch ein Seufzen. Aufgrund der Vergänglichkeit, der auch wir immer noch unterworfen sind und die uns Mühe macht, jedem von uns, und die sich in mancherlei Belastungen und auch in Leid und Verlust, und entschuldigt, wenn ich das sage, manchmal auch in Krankheit ausdrückt, obwohl wir einen Gott haben, der heilt. Obwohl wir einen Gott haben, der heilt. Gott heilt. Das war das Thema von letzter Woche und ich bin wirklich dankbar dafür. Das ist wahr. Preist den Herrn für diese Wahrheit, dass Gott heilt. Ja, wir haben einen Gott der Heilung und der Rettung. Er heilt, es gibt Befreiung, es gibt Wiederherstellung, es gibt Erlösung, es gibt Rettung. Und das sind die Kennzeichen und die Wirkungsweisen unseres Heilands, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist der Grund, warum wir alle hier sind, weil wir ihn erfahren haben. Weil wir von ihm angenommen wurden, weil wir ihn und seine Liebe empfangen haben, weil er uns gefunden hat, weil er uns unsere Sünden vergibt und alle unsere Gebrechen heilt, wie es im Psalm 103 heißt. Und weil er dort, wo wir gebrochen oder verletzt sind, Heilung schenkt. Körperlich und seelisch. Beide Ebenen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und deshalb kann auch Paulus sagen im Psalm, David sagen im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht alles seine Wohltaten. Mensch, und der Herr hat so viele Wohltaten getan. In den 30 Jahren, wo ich mit ihm lebe, ich kann es nicht mehr zählen. Und vorher auch schon, wo ich noch nichts von ihm wissen wollte. Ja. Der da vergibt alle deine Sünde und der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Jawohl, und davon leben wir und das verkündigen wir. Dein Leben, wie es einmal war ohne Gott, ist nicht mehr, weil du zu Gott gehörst und er dich festhält und er dich trägt und er dich durchträgt und nicht mehr loslässt. Das ist das, was er sagt. Jetzt sagt Petrus von diesem neuen Leben in 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Jesus selbst sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das haben wir schon. Oder in 2. Korinther sagt Paulus, denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jawohl, genau. Und mit diesen zwei Dingen, die in unserem Leben sind, gilt es zu leben und die in der rechten Weise zu harmonisieren. Das bedeutet nämlich nicht, diese ganzen Bibelstellen, dass wir das alles schon haben. Es bedeutet definitiv nicht, dass du schon im Himmel bist, oder? Und es bedeutet auch nicht, dass alles Vergängliche keinerlei Rolle mehr spielt und du bereits völlig entbunden bist von der Vergänglichkeit der Schöpfung und ihren Nebenwirkungen. Bist du nicht. Deine Theologie sagt vielleicht etwas anderes. Aber dein Leben zeigt, du bist es nicht. Neues ist geworden, heißt es hier. Aber es ist noch nicht alles neu. Das kommt erst. Nämlich in Offenbarung 21, ganz am Ende der Bibel, wenn es heißt, siehe, ich mache alles neu. Das steht noch aus. Das wird erst erfüllt in der Zeit, die nach dieser Zwischenzeit kommt, in der wir jetzt leben. Es ist wahr, das ist die eine Seite. Wir gehören schon zu dieser neuen Schöpfung. Aber unsere Leiblichkeit ist noch die alte. Und deshalb auch der Vergänglichkeit unterworfen. Und da, so sagt der Apostel Paulus, gibt es manches Seufzen. Es gibt eine Theologie, die sagt, dass es für Christen nur noch ein einziges Leiden geben kann, das Leiden um Christi willen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das hört sich total fromm an, wird auch gerne aufgenommen und es kommt immer gut an, aber es deckt sich meiner Meinung nach nicht mit Gottes Wort. Es gibt hunderte von Stellen in der Schrift, die vom Leiden sprechen. Wo Menschen leiden, wo die Schöpfung leidet, wo die Kreatur leidet. Altes und Neues Testament sprechen von geknickten Rohren, von glimmenden Dochten. Das sind die Menschen, die so gebrochen sind. Ja. Von Not, Schmerz, Geschrei und von Tränen, die geweint werden. Und das hat nicht alles nur mit dem Leiden um Jesu Willen zu tun. Sondern es ist wirklich Leiden, das aus der Vergänglichkeit der Schöpfung entspringt. Aber das geknickte Rohr und der glimmende Docht oder die gebeugten und zerschlagenen, die Leidenden, werden bei Gott definitiv nicht in Kategorien eingeteilt, nach denen entschieden wird, ob das Leid, das der Mensch gerade erfährt, auch das richtige Leiden ist, quasi biblisch-theologisch abgesichert. Danach fragt der Herr überhaupt nicht. Danach fragt er gar nicht. Er rettet eine Ehebrecherin, die in Todesangst war, die an dem Hahn herbeigeschleift wird, vor der Steinigung durch ihre Ankläger. Aber die Bibel spricht deutlich von der Sünde des Ehebruchs. Aber Jesus rettet diese Frau einfach. Er kehrt in das Haus eines Zachäus ein, der über Jahre hinweg an seiner selbstverschuldeten Ablehnung durch seine Landsleute litt. Und er stellt sich einfach zu ihm. Spricht ihn noch nicht einmal an auf diese Dinge. Stellt sich einfach zu ihm. Und dieser Zachäus hat gelitten unter dieser Isolation von seinen eigenen Landsleuten. Als die vier Freunde ihren Freund durch das Dach zu den Füßen Jesu legen, fragt er nicht, was er angestellt hat, weil er in diesem Zustand ist und nicht mehr laufen kann, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Jesus ist mitten hineingekommen in eine Welt, die an sich selber leidet. In eine Welt voller Leid und Schmerz und Tränen und Tod. Mitten hinein ist er gekommen. Und in dieser Welt hat Jesus Zeichen getan. Das sagt das Evangelium. Alle Wunder Jesu werden als Zeichen bezeichnet. Er hat Zeichen getan und Dinge getan. Aber Zeichen sind immer Dinge, die auch auf etwas hinweisen. Sie sind ein Hinweis auf etwas. Diese Zeichen sind nicht alles, sondern sie weisen auf etwas ganz Bestimmtes hin. Auf etwas, was eines Tages in vollkommener Weise sein wird. Nämlich dann, wo kein Leid mehr sein wird und kein Schmerz mehr und kein Geschrei. Und das ist nicht in dieser Zeit, sondern das ist erst in einer zukünftigen Zeit, die sicher nicht mehr allzu fern ist. Diese Zeichen geschehen auch heute noch. Ständig. Aber es bleiben Zeichen. Es ist nicht die volle Erfüllung dieser Dinge, die erst kommen werden in einer Zeit, die noch vor uns liegt. Und das darf man nicht verwechseln. Sonst versucht man, ein Spannungsfeld aufzulösen, von dieser Zeit etwas hineinzubringen und mit Gewalt zu versuchen, alles zu verwirklichen in dieser Zeit, was Gott für diese Zeit noch gar nicht in dem Sinn vorgesehen hat. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich weiß, dass das gefährlich ist, was ich sage. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir beide Seiten der einen Medaille sehen und nicht das eine zum Nachteil des anderen auslassen und dadurch in Dinge hineinkommen, die uns zerreißen. Aber es kommt eine Zeit, wo endgültig jede Träne abgewischt wird. Wenn das heute schon ist, dann wird dir Gott eines Tages keine Tränen mehr abwischen. Das ist ja heute schon alles. Aber wir werden vor Gott stehen und er wird alles das, was da so verletzt ist, das wird er entfernen und abwischen und uns dann in eine Vollkommenheit hineinbringen. Und dann wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz und kein Geschrei. Deshalb setzt Paulus auch den Leiden der gegenwärtigen Zeit, wie es hier in Römer 8 heißt, in der wir seufzen und mit der ganzen vergänglichen Schöpfung mitleiden, die Herrlichkeit der zukünftigen Zeit, die noch geoffenbart wird, gegenüber. Er unterscheidet diese Dinge ganz klar. Er bringt es nicht zusammen. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Obwohl wir alles haben, und obwohl uns in Christus bereits alles geschenkt ist, hat sich noch nicht alles verwirklicht. Und wir warten mit Ausharren, schreibt er hier. Denn wir haben die Hoffnung im Hinblick auf das Zukünftige, was uns die Kraft gibt und die Perspektive gibt, mit einem Ausharren zu warten, dass sich trotz der Dinge und in den Dingen freuen kann, weil die Dinge kommen werden. Auch wenn sich nicht alles jetzt in Vollkommenheit verwirklicht. Im Epheserbrief spricht der Apostel Paulus von der Erstlingsgabe in diesem Bezug, die wir jetzt schon erhalten haben. Er sagt, ihr habt eine Erstlingsgabe jetzt bekommen in dieser Zeit. Aber es ist noch nicht alles. Es ist die erste Gabe, der erste Teil, die erste Anzahlung auf ein Erbe, das uns schon gehört, aber das wir erst in Fülle bekommen werden, wenn die Zeit dazu reif ist. Und ich lese einmal aus Epheser 1, Vers 11 bis 14. Ein guter Text, du musst sehen, ob du das verstehst. Dort heißt es, Und in ihm, in Jesus, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Jetzt frag dich selber, verstehst du das? Was da steht und was da gemeint ist. Mit diesem Text muss man sich auseinandersetzen, da muss man sich mit beschäftigen, um das zu verstehen. Das gehört zu den Texten, wo der Apostel Petrus einmal sagt, von dem, was Paulus schreibt, sein Kollege, ist manches nicht so einfach zu verstehen. Aber was hier steht und was Gottes Wort sagt, was die Wahrheit hier ausdrückt, ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte zwei Begriffe hier rausgreifen, die wesentlich sind in diesem Text. Hier heißt es einmal, ist der Begriff versiegelt und der Begriff Unterpfand in der Übersetzung jetzt. Ja, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der das Unterpfand unseres Erbes ist auf die Erlösung hin. Was bedeutet das jetzt? Was heißt es? Genau. Versiegelt zu sein. Gehen wir mal das erste Wort durch. Versiegelt zu sein. Sphragizo heißt dieses Wort im Griechischen. Was bedeutet Sphragizo? Das bedeutet versiegeln. Mit einem Siegel versehen. Dieses Versiegeln bezieht sich auf ein Objekt, das damit gesichert werden soll. Könnt ihr euch erinnern? Der Stein vor dem Grab Jesu, der wurde versiegelt. Mit dem römischen Siegel. Dieses Siegel durfte keinesfalls gebrochen werden. Dieser Stein war tabu. Der durfte nicht angerührt werden. Der durfte nicht bewegt werden. Dieser Stein war versiegelt. Ich meine, ein römisches Siegel lässt sich schon brechen. Ja. Und der Herr ist größer als jeder Cäsar. Und er hat dieses Grab geöffnet, selbstverständlich. Aber das Prinzip des Siegels hier wird deutlich. Ein Siegel darf nicht angetastet werden. Ein Siegel gibt es, um zu verhindern, dass etwas aus seiner Position oder aus seiner Lage herausgebracht wird. Versiegeln heißt sichern. Gleichzeitig bedeutet versiegeln, ein Objekt mit einem Erkennungszeichen zu versehen, sodass das Siegel die Zugehörigkeit zu einem Besitzer signalisiert. Wo dieses Siegel drauf ist, das gehört jemand. Du bist versiegelt. Das ist das, was Gottes Wort hier sagt. Du bist versiegelt, gehörst dem Herrn und dieses Siegel zeigt, dass du unverrückbar in seiner Hand bist. Das ist schon geschehen. Du bist gesichert in ihm. Also, dieses Siegel, das steht. Auch wenn manches hier noch an deiner Position rüttelt, stimmt? Manchmal denkst du, bin ich überhaupt erlöst? Stimmt das alles? Kann ich das alles greifen? Ja? Passt es alles so? Wie erlöst bin ich denn wirklich, wenn ich mich so anschaue? Was sich noch nicht alles verwirklicht hat, da kann man schon Zweifel bekommen an mancher Stelle. Aber Gottes Wort sagt, du bist versiegelt, egal was du jetzt siehst und nicht siehst. Das ist schon erledigt. Ja. Durch den Heiligen Geist, und der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums. Unterpfand. Dieses Wort Unterpfand hier, heißt im Griechischen Arabon. Dieser Begriff Arabon heißt Anzahlung. Es ist die erste Anzahlung auf unser Erbe. Die erste Anzahlung, die einen Teil der Gesamtsumme vorwegnimmt und jetzt schon gibt, durch das sich der Betreffende, der Geber nämlich, dem Empfänger gegenüber verpflichtet und sagt, durch diese erste Anzahlung hast du jetzt Brief und Siegel, der Rest kommt. Das ist die erste Anzahlung. Jetzt gilt es. Ja, jetzt gilt es. Und der Geber verpflichtet sich zu weiteren Leistungen, die aber erst in der Zukunft liegen oder noch in der Zukunft liegen. Das bedeutet, was du bisher empfangen hast, gehört dir. Aber es ist noch lange nicht alles. Es ist erst ein Teil. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt letztendlich. Und von daher, ihr Lieben, und das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus will, auch wenn wir noch nicht zu Ende sind, von daher gibt es keinen Grund zur Panik, selbst wenn du noch nicht alles verwirklicht siehst. Lass dich von keiner Lehre irgendwo hineindrängen und in einen Druck bringen und dadurch vielleicht sogar krank zu werden am Glauben, der dich ständig bedrängt. Du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, deswegen siehst du zu wenig. Es wird niemals ein Verdienst sein aufgrund von Glauben, sondern Gott sagt uns hier immer noch, das, was du hast, du bist schon sehr gesegnet. Das Wesentliche ist schon geschehen, aber die Verwirklichung der Dinge, das kommt Stück für Stück immer mehr. Und die letztendliche Verwirklichung liegt in einer anderen Zeit. Wie sagt Paulus, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, warten wir mit Ausharren. Okay? Das bedeutet, die Hoffnung oder die Aussicht darauf, dass die Zeit kommen wird, dass wir alles sehen und erfahren werden, was wir glauben, die gibt uns eine Perspektive. Selbst wenn wir durch Phasen gehen, wo wir nichts oder nur wenig sehen und sich relativ wenig verwirklicht hat, gibt uns eine Perspektive und eine Hoffnung und das Bewusstsein, es wird auf jeden Fall kommen und es lässt uns weitergehen und warten mit Ausharren. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir müssen deswegen nicht nervös werden. Wir sind deswegen keine Ungläubigen, sondern wir bewegen uns genau in dem, was Gottes Wort hier sagt, und das gehört genauso dazu. Und dabei müssen wir weder unseren Glauben noch unsere Erlösung in Frage stellen, wie es manchmal eben von denen gemacht wird, die immer die perfekte Antwort haben, wenn jemand leidet oder krank wird und nicht gleich oder vielleicht überhaupt nicht geheilt wird, wie die Irmi jetzt zum Beispiel. Schau mal, in diesem falschen Weltbild, wo man die Zeiten durcheinander bringt, wo man die jetzige Zeit mit der zukünftigen verwechselt, kommt aufgrund einer solchen Lehre Krankheit, Leiden überhaupt nicht mehr vor. Das darf ja nicht mehr vorkommen letztendlich. Es sollte nicht mehr vorkommen, weil uns Christus schon davon erlöst hat. Und das stimmt, er hat uns erlöst. Und trotzdem gibt es eine Spannung zwischen diesen Dingen, zwischen dem Vollkommenen und zwischen dem, was jetzt ist. Und dann werden die Dinge, wenn sie doch geschehen, wenn Leid sich ereignet, wenn jemand krank wird und die Krankheit verschwindet nicht sofort oder vielleicht auch gar nicht, dann wird es häufig in dem Bereich des Unglaubens zugeordnet, wo Brüder und Schwestern schnell mit dem Attribut belegt werden: Du glaubst zu wenig. Du betest zu wenig. Letztlich wird hier versucht, auf Kosten derer, die gerade in einer Leitphase sind, in einer schwierigen Not stecken vielleicht, wird versucht, diese Spannung zwischen dem schon jetzt, was wir schon haben, und dem noch nicht, was noch nicht sichtbar ist und erst noch kommt, aufzulösen. Das können wir aber nicht auflösen, sondern das gilt es auszuhalten im Glauben. Und das kann ich nur aushalten, wenn ich weiß, worin ich lebe, wo ich bin. Aber bedeutet dieser Zustand, wo wir noch nicht alles sehen, was uns verheißen ist, tatsächlich Unglauben oder wenig Glauben oder nicht richtig zu glauben? Jetzt kommt ein weiterer Punkt, ihr Lieben. Zeigt sich wirklicher Glaube nicht gerade auch darin und in dieser Weise, wo wir nicht sehen oder noch nicht sichtbar ist, wie es Paulus hier im Römerbrief schreibt? Das muss man mit berücksichtigen, wenn man sich seine Theologie zurechtlegt, damit man zu einem Gesamtbild kommt und nicht einseitig wird und dadurch selbst unter Druck gerät und, wie es oft die Folge davon ist, auch noch andere unter Druck bringt mit dieser Theologie. Sei mal ganz ehrlich, wo ist denn an manchen Stellen der Segen, den der Herr dir verheißen hat? Warum gibt es noch Schwachpunkte und Defizite in deinem Leben? Und heißt es nicht wörtlich, dass er all unseren Mangel ausfüllt und alle unsere Gebrechen heilt? Wie kann es dann sein, dass doch manchmal wenig sichtbar ist und auch Christen unter Umständen krank werden können und wie jetzt ihr mir sogar daran sterben? Obwohl wir doch einen Gott haben, der heilt. Oder der, wie es im Psalm 103 sagt, der dein Leben erlöst aus der Grube und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Und trotzdem haben wir sie vor 3 Wochen beerdigt. Ist das nicht komisch? Ist das ein Widerspruch? Nein, nicht im Wort Gottes, aber manchmal in unserem Denken und in unserer Theologie. Gottes Wort sagt uns, warum diese Dinge so sind. Aber wie geht es zusammen? All die Verheißungen und Zusagen Gottes auf der einen Seite, und doch sehen wir gleichzeitig auch manche Not, manches Leid, manchen Mangel, der nicht einfach gleich aufgelöst wird und uns damit bestätigt, uns und anderen, und bezeugt, wie erlöst wir sind. Das hätten wir gerne. Wir hätten gerne auch sichtbare Zeichen, wo wir ständig sehen, hey, ich bin wirklich erlöst. Ich bin's tatsächlich. Ich sehe, ich bin erlöst. Ich habe dauernd irgendwelche Zeichen und Hinweise. Gott gibt mir das ständig, ich bin erlöst. Durch permanentes Wohlgefühl, durch einfach immer fit sein, nie irgendein Leid durchleben und so weiter. Das ist das, was auch dahinter steckt, hinter dieser Theologie. Man sucht quasi die Zeichen, die einem selbst bestätigen, wie erlöst man ist. Aber das gibt es nicht. Es ist immer noch im Glauben und nicht im Schauen. Es ist im Glauben, dass ich die Erlösung annehme. Ich bekomme Zeichen, aber nicht in einer Vollkommenheit, die mir tatsächlich endgültig ein für alle Mal bestätigen, wie erlöst ich bin. Sondern ich bleibe immer noch in einer Glaubenshaltung und vertraue dem Gott, der mir sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du bist mein. Und dem vertraue ich, dem vertraue ich. Es gibt Leute, die sind bei bester Gesundheit, die sind überhaupt kein bisschen erlöst. Die Erfüllung aller Verheißungen als sichtbarer Beweis des rechten Glaubens und der Erlösung. Das ist die andere Seite. Und ich denke, das darf man auch mal anschauen, oder? Weil wir predigen immer über die Rückseite oder die Vorderseite der Medaille, ja? Aber das gehört mit dazu. Ich sag's nochmal, ihr Lieben. Wir glauben an Heilung und an die ganze Fürsorge Gottes. Aber das tun wir auch, wenn wir nichts davon sehen. Und zweifeln nicht daran. Und wir nehmen nicht Schaden im Glauben deswegen. Und hier finden wir uns definitiv genauso auf biblischem Boden. Ganz genauso. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mein Becher fließt über. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch die andere. Und muss ich auch wandern im Tal des Todesschattens? Das ist noch nicht der Tod, sondern es sind Täler, wo der Tod seinen Schatten vorauswirft, wo wir echt angefochten sind in diesen Dingen, wo Schweres und Leidvolles auch mit impliziert ist in diese Dinge. Dann heißt es aber, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das bedeutet aber nicht, dass kein Unglück geschehen kann. Das bedeutet, dass ich kein Unglück fürchten muss, weil Gott mit mir ist. Egal, wo er mich durchführt, egal welches Tal es bedeutet, für mich durchzugehen, ich weiß, dass mein Hirte mitgeht. Und dann geht es weiter. Und dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Diesen Trost brauchst du nur, wenn du Trost brauchst. Wenn es notwendig ist, dass du getröstet wirst, weil hier Dinge sind, die dir entglitten sind, die nicht mehr in deiner Hand sind, weil du vielleicht davor stehst und fragst, Gott, was ist das jetzt? Was bedeutet es? Ja? Glaube ich zu wenig, bete ich zu wenig, vertraue ich zu wenig? Nein. Sondern Gott führt uns durch diese Dinge hindurch. Und er sagt uns, hey, fürchte dich nicht. Du musst kein Unglück fürchten. Aber er sagt nicht, es wird nie irgendetwas geschehen. Das sagt er nicht. Keiner von uns will, dass was geschieht. Und wir beten auch so. Und es ist alles richtig und okay. Aber wenn etwas geschieht, ist nichts komisch mit meinem Glauben. Überhaupt nicht. sondern sein Trost ist dann da und bringt mich durch und es geht weiter. Er führt mich definitiv immer noch ans frische Wasser und auf die saftigen Weiden, egal welche Wege er mich führt. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Welch ein Trost ist das? Mensch. Wir verkrampfen uns manchmal so dermaßen im Glauben, obwohl wir entspannt sein können. Ich meine, niemand freut sich, wenn er in irgendein Leid hineinkommt, ja, eine Schwierigkeit. Das ist nicht lustig, das ist ganz klar. Aber gerade hier erweist sich doch mein Glaube als echt, wenn ich dennoch vertraue und weiß, mein Hirte ist mit mir. Ich mag den Weg nicht mehr sehen und erkennen, aber er kennt ihn und ihm vertraue ich. Und wenn mir was auf den Fuß fällt oder etwas Schwierigeres passiert, weiß ich dennoch, mein Tröster ist da. Und er wird mich trösten und er wird mich durchbringen und er macht mir keine Vorwürfe. Hey, jetzt stell dich nicht so an, glaubst zu wenig, vertrau mir doch richtig, dann ist das alles nicht. Das ist doch Quatsch. Ich sag das so, es ist wirklich Quatsch. Das hat doch nichts damit zu tun, ob ich Gott vertraue oder nicht vertraue. Diese Dinge geschehen. Und ich vertraue ihn, wenn sie geschehen und ich vertraue ihn, wenn sie nicht geschehen. Aber mein Vertrauen löst diese Dinge nicht auf und macht sie nicht ungeschehen. Das ist nicht wahr. Wie viele Geschwister wurden schon in einen Glaubenskrampf wirklich hineingedrängt, nur weil diese eindimensionale Sichtweise des Hier und Jetzt gelehrt wird. Das löst echt etwas aus in Geschwistern. Auf die Länge der Zeit ist das krankmachend. Und ganz ehrlich, in den pfingstlich-charismatischen Kreisen gibt es mehr ungesunde Leute wie in den evangelikalen Kreisen. Definitiv. Die sind oftmals gesunder als wir, weil sie diese extremen Lehren nicht haben, die krankmachend sind zum Teil sogar. Wie viele wurden als ungeistlich und glaubensschwach unter Druck gesetzt und abqualifiziert, weil sie nicht in der Lage waren, die Verheißungen Gottes für sich in Anspruch zu nehmen und sichtbar zu machen. Da stimmt doch etwas nicht. Das wird so nicht gesagt. Aber das ist das, was rüberkommt. Und wie viele gibt es, die diesem Glaubensdruck auf die Länge der Zeit wirklich nicht standhalten, ihre Freude an Gott verlieren? Weil sie dem einfach nicht mehr folgen können, nicht nachkommen. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Glauben ist doch nicht etwas, was wir schaffen müssen. Und dann kommen schnell die Freunde Hiobs, die immer genau wissen, woran es liegt. Und die den armen Mann noch zusätzlich unter Druck bringen mit ihren Ratschlägen und Antworten. Und in Wirklichkeit wissen sie gar nichts, weil sie ein völlig falsches Weltbild haben. Wisst ihr, was da geschieht? Hier schüttet man diesen Zwischenraum zu. Der wird einfach zugeschüttet, statt ihn zu öffnen. Und deshalb gab es auch für den leidenden Hiob keinen Trost und keine Anteilnahme von Seiten seiner Freunde. Die hatten ein falsches Weltbild. So, was ist nun? Jetzt ist kurz vor 12, ich bin fast fertig. Was können wir bei alledem lernen? Zunächst einmal, wir müssen Gott nicht dadurch beweisen, dass wir durch Vollkommenheit nachweisen, wie erlöst wir sind. Mich entspannt das. Ich muss niemanden draußen beweisen durch Vollkommenheit, dass ich tatsächlich erlöst bin, dass es einen Gott gibt. Schau dir doch das mal an, wie erlöst ich bin. Das muss ich nicht. Muss ich nicht. Unser Zeugnis geht in zwei Richtungen, ihr Lieben, und beides hat Gewicht und beides ist wichtig. Nämlich indem wir bezeugen auf der einen Seite, was Gott alles an uns getan hat, jawohl, und das ist enorm viel, er hat mich wiedergeboren, ich habe Gemeinschaft mit Gott, er hat mir alle meine Sünden vergeben und er hilft mir tagtäglich, was man noch alles sagen kann. Ganz wichtig, das ist ein Teil unseres Zeugnisses, aber das ist nur die eine Hälfte, das ist nicht alles. Die andere Seite ist, indem wir bezeugen, dass Gott gerade auch da ist und wir ihm vertrauen, wenn die Dinge noch nicht sichtbar sind. Und wir seufzen und leiden mit all den anderen, die Gott noch nicht kennen, weil wir mit denselben Dingen kämpfen und der Vergänglichkeit unterworfen sind. Und wir glauben trotzdem, dass Gott da ist und bezeugen ihn. Trotzdem, weil er in alledem unser Herz zur Ruhe bringt und uns eine Perspektive gibt, die diejenigen nicht haben, die Gott nicht kennen. Aber wenn wir so dermaßen separiert und abgehoben sind von der Welt, glaub nicht, dass die uns hört. Schaut, der Herr erwartet von uns nicht, dass heute alles schon so ist, wie es einmal nach dieser jetzigen Zeit sein wird. Das erwartet er nicht. Das tun wir vielleicht mit manchen, aufgrund mancher Hintergründe, die wir theologisch für uns angenommen haben. Aber Gott erwartet es nicht. Aber er erwartet von uns, dass wir als Erlöste leben, egal ob wir Dinge verwirklicht sehen oder Dinge noch nicht sehen. Egal. Wir leben immer als Erlöste. Und wir müssen uns deswegen nicht unter einen Druck bringen, der so notvoll ist letztendlich. Diese Spannung in unserem Leben, die können wir aushalten, weil Gott uns zeigt, warum es so ist, weil er uns hineinschauen lässt und weil wir wissen, es wird sich alles erfüllen, was Gott versprochen hat. Alles. Und es wird nichts auf die Erde fallen. Aber es ist und bleibt ein Zwischenraum. Eine Zwischenzeit von schon jetzt und noch nicht. Beides ist vorhanden. Es gibt eben nicht nur ein Entweder-Oder. Das zerreißt uns, ihr Lieben. Das zerreißt uns. Sondern es ist ein Sowohl-als-auch, das uns mit unseren Defiziten leben lässt. Mit dem noch nicht versöhnt sein lässt. Wo wir nicht ständig in einer ungesunden Art und Weise kämpfen und immer wieder auf die Nase fallen. Es gibt Prediger, die lehren das nicht. Aus dem einen Grund, weil sie Angst haben, habe ich wörtlich von einem gehört, weil sie Angst haben, wenn sie das auch lehren, dann glauben die Leute nicht mehr für Heilung. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir können und dürfen und sollen für Heilung glauben. Aber wir müssen uns nicht dermaßen unter Druck bringen und meinen, es hängt alles davon ab, dass wir das jetzt irgendwie erzwingen, dass diese Heilung kommt. Sondern wir dürfen in einer gewissen Gelassenheit im Hinblick auf das Zukünftige auch hier einen Raum lassen, den uns Gott gibt, ohne dass wir ständig unter Glaubensdruck geraten. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das gilt nicht nur für die Leute draußen. Das gilt ganz besonders auch für seine, die er schon kennt und die ihn schon kennen. Es gibt viel Mühsal in Glaubensdingen. Aber er entlastet uns auch hier. Auch das ist wahr. So, ihr Lieben, das war mal ein kleiner Einblick in die Theologie des Pastors in diesen Dingen. Es ist heute sehr schwer, das hatten wir schon einige Male, gegen weltberühmte Lehrer einen Kontrapunkt zu setzen, weil denen wird schnell geglaubt. Aber wichtig ist für jemanden, der wirklich gesund wachsen will, dass er Gottes Wort studiert und wenigstens hinhört, wenn auch mal etwas anderes gesagt wird. Und das erwarte ich von euch. Diese Lehren, die heute auch wieder sehr stark kommen, die waren vor 30, 40 Jahren mal ganz aktuell. Und manche von uns sind da durchgelaufen und haben erkannt, wo es nicht stimmt. Heute sind neue Christen da und die Publikationen sind immer noch auf dem Markt. Meinen, es ist etwas völlig Neues. Und alles andere, was jetzt so geglaubt wird, das ist schon längst wieder überholt. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Die Dinge wiederholen sich. Und dann dauert es manchmal, bis man seine Erfahrungen macht und erkennt, okay, irgendwo passt es nicht. Ich sollte doch noch einmal ins Wort Gottes gehen und schauen, wie das zusammenhängt. Okay? Ich hoffe, dass das angekommen ist, einiges bei einigen. Es muss euch natürlich schon klar sein, dass ihr euch damit auch Ärger einhandeln könnt, ja? Weil das eine Lehre ist, die nicht unbedingt konform ist mit allem, was heute so gelehrt wird. Preist den Herrn, lasst uns aufstehen. Schließ mal deine Augen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Es sind eine ganze Reihe von Geschwistern hier, die sich oft nicht sicher sind, wie sind diese Dinge zu sehen, wenn da etwas in ihrem Leben ist, das sich nicht auflöst. Bis hin zu Krankheitsnöten, die man ja heute fast verstecken muss. Dir sagt der Herr heute Morgen, entspann dich. Und nimm deinen Stand ein, in der Zeit, in der du heute lebst. Und lass dich nicht verrückt machen. Sondern vertraue mir, dass ich dich vollständig heilen und wiederherstellen werde. Und es wird nichts übrig gelassen werden von dem, was dich heute plagt. Und lass es dir nicht komisch kommen, wenn du manchmal durch Dinge hindurchgehst, die du eigentlich nicht magst. Aber es ist nicht das Ende und ich bin mit dabei. Es hat nichts damit zu tun, dass du ungläubig bist. Dass du Defizite hast im Vertrauen. Sondern lass dich einfach von mir führen, auch dann, wenn du nicht siehst. Und sei gewiss, als dein Hirte kenne ich den Weg. Und ich werde dich ans Ziel bringen. Ich kümmere mich um die Dinge. Du musst sie nicht mit Gewalt verwirklichen. Du kannst sie nicht mit Gewalt verwirklichen vor der Zeit. Sondern vertrau mir, dass ich zur rechten Zeit das Rechte tue. Herr Jesus, wir danken dir, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass du uns nicht einfach hängen lässt, Herr, in Dingen, die wir schwer einordnen können, sondern dass du uns zurechtbringst in all dem und dass du uns entlastest, wo wir Lasten auf uns nehmen, die du nicht auf uns gelegt hast. Du sagst, dein Joch ist sanft und deine Last ist leicht, Herr. Herr, und Glauben ist etwas für Kinder, das machst du so deutlich. Und wir müssen nicht in Glaubensverkrampfungen leben, sondern dürfen uns in der Freiheit bewegen, die du uns schenkst, in dem Raum, den du uns gibst. Und Vater, ich bete, dass unser Herz davon erfüllt wird, dass wir erkennen, wie getragen wir eigentlich sind, Herr. Dass wir keine Träger selbst einbauen müssen und Dinge, Herr, instand setzen müssen, die uns tragen, sondern dass wir immer getragen sind von dir und wissen, dass wir ans Ziel kommen, weil wir dir vertrauen, Herr Jesus. Herr, und wir kommen heute Morgen mit kindlichem Glauben und danken dir, dass du es gut meinst mit jedem von uns. Herr Jesus, hilf uns, frei zu werden von allen Dingen, die nicht von dir sind. Schenk uns, dass wir dein Wort verstehen, Herr, dass wir in deinem Wort bleiben, dass wir die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit uns freisetzt, Herr. Dass wir uns nicht selber freisetzen müssen, Herr, sondern wir haben einen Erlöser und wir haben einen Heiland, der es tut. Herr, du hast dich zu Zachäus gestellt. Du hast die Frau beim Ehebruch, Herr, nicht verurteilt. Herr, egal wo Menschen in Not waren, wo Schwierigkeiten waren, du hast dich immer denen zugewandt und denen zugebeugt, die dich anriefen, Herr, und die sich bei dir geflüchtet haben, Herr, und sich bei dir bergen wollten. Du hast niemanden die Tür gewiesen, sondern hast jeden aufgenommen. Danke dafür, Herr. Herr Jesus, ob wir kommen mit viel oder wenig, ob wir schon viel sehen oder noch nicht so viel, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott.
Und darauf vertrauen wir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Liebe Geschwister, ich möchte an dieser Stelle auch einmal darum bitten, das habe ich noch nie getan. Wenn der eine oder andere hier ist, der vielleicht generell an einem Punkt sich lehrmäßig in eine ganz andere Richtung bewegt, wie wir sie hier lehren, das Gespräch zu suchen und nicht einfach diesen Konflikt in dir selber auszutragen, dann komm bitte mit dieser Offenheit. Wenn du mich überzeugen kannst, aufgrund der Schrift, bin ich gerne bereit, hier etwas zu korrigieren. Wenn ich dich überzeugen kann aufgrund der Schrift, bitte ich dich, dass du bereit bist, dich zu korrigieren. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, auch in diesen Dingen mehr und mehr eins zu werden und nicht zu erlauben, dass so viele unterschiedliche Dinge uns vielleicht doch trennen. Es bedeutet nicht, dass wir in jeder Einzelheit total einer Meinung sein müssen. Ganz im Gegenteil, wir können Freiheit haben untereinander. Du glaubst in dem einen oder eine oder andere Sache vielleicht etwas anders. Das ist kein Problem. Aber wenn es ein Problem ist, dann braucht es die Lösung. Es sollte kein Problem bleiben. Okay? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, mit euch, habt eine gute Woche. Gott segne euch. Tschüss.